der Podcast.
Willkommen zu Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern, heute in der Marathon-Europawahlwoche. Wir haben es gestern nicht geschafft, komplett zu Ende zu reden, deswegen machen wir das heute einfach weiter. Es geht um die bevorstehende Europawahl, Lucke und Hengstmann, und die Namensgeber sind persönlich anwesend, wie in 93 Folgen vorher, nämlich Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. Hallo.
Hallo, Tilman Lucke in Berlin. So, und wir haben jetzt die zweite Europawahlfolge in dieser Sonderspezialfolge. Und so viel Material, wie der Tilman vorbereitet hat, werden wir bis nach der Europawahl jeden Tag eine Folge haben.
Ja, so auch mal schön. So eine Art Adventskalender im Sommer.
Ja, ich habe aber Kinder.
Ich nicht.
So.
So, also wir haben jetzt, wir sind jetzt mal bei den einzelnen. Bei den einzelnen Ländern.
Genau.
Wir haben jetzt 27 EU-Länder. Jedes Land wählt natürlich ganz verschieden. Das Prinzip, was vorgegeben ist von dem sogenannten Direktwahlakt, das ist also das europäische Gesetz dazu, ist, es muss proportional gewählt werden. Das war ja vor allem also seit der Einführung des Europaparlaments auch für die Briten und Franzosen eine große Umstellung, weil die ja das Mehrheitswahlrecht hatten, aber die Europawahl war immer, das war ja der Grund, warum Marine Le Pen und ihre Leute immer im Europaparlament saßen und ihre Kraft daraus geschöpft haben. Im Pariser Parlament hatten die oft gar keinen einzigen Sitz.
Weil, ja immer, weil die ja immer in irgendeinem Wahlkreis die Mehrheit haben müssen.
Genau, und die meisten Länder bestehen aus einem einzigen Wahlkreis, also Deutschland auch, wobei in Deutschland ist es so, die Stimmzettel werden ja länderweise gedruckt und da richtet sich immer die Reihenfolge der Parteien auf dem Stimmzettel nach der Reihenfolge der letzten Wahl in diesem Gebiet, also zum Beispiel bei uns in Berlin stehen die Grünen auf Platz 1, weil die das letzte Mal eben in Berlin auf Platz 1 waren, während in Bayern steht halt die CSU auf Platz 1 des Wahlzettels und so weiter. Allerdings gilt ganz Deutschland trotzdem als ein Wahlgebiet, also die Sitze werden quasi in ganz Deutschland verteilt und die allermeisten, eigentlich alle Parteien außer der Union haben eine Bundesliste. Das heißt, genau. Da stehen auf jedem Wahlzettel in ganz Deutschland die gleichen 10 Leute plus x, die dann nicht draufstehen und in jedem Bundesland sind aber die Unionskandidaten dann wieder andere. Also das wird dann länderweise verteilt.
Und das ist aber nur deswegen, damit die CSU quasi eine eigene Liste aufstellen kann. Ansonsten macht das ja gar keinen Sinn.
Aber theoretisch könnte die CDU ja auch eine Bundesliste aufstellen, aber die sagen sich, ja, wir sind halt so groß, dass wir selbst, also auch gut, aus Bremen kommt nie einer rein. Das heißt, die müssen gar niemanden aufstellen. Aber ist einfach traditionell so, dass die CDU sagt, dass die Landesfürsten eben so mächtig sind. Die SPD hätte das auch machen können, aber...
Okay, wir machen jetzt pro Land quasi eine Podcast-Folge. Nein.
Nein, das nicht, denn es gibt tatsächlich nur 4 Länder, die da ausscheren, die also nicht einen einzigen Wahlkreis haben. Es gibt 2 Länder mit 3 Wahlkreisen, nämlich Irland. Da wird quasi für jeden Wahlkreis die Wählerstimmenzahl geguckt und dann verteilt mit fester Sitzzahl, also sind 14 Sitze für Irland, 15 Sitze und ein Wahlkreis hat 4, einer 5 und einer 6,
genau.
So fest zu vergeben. Das heißt, egal wie wenig Leute, also Wahlbeteiligung spielt da ja keine Rolle. Das wäre ja auch mal ein Reformvorschlag, dass man in ein Land, in dem niemand zur Wahl geht, auch dadurch bestraft, dass weniger Leute sind, aber so ist es nicht. Dann, eins der interessantesten Länder ist ja Belgien. Belgien ist ja sozusagen Föderalismus 2.0, also quasi das, was in Deutschland schief läuft, das ist in Belgien ja schon vor 10, 20 Jahren schief gelaufen.
Ja, aber die haben nur 2, wir haben 16.
Da bist du jetzt auf dem Holzweg, die haben sogar 3. Es gibt in Belgien ja die sogenannten Sprachgemeinschaften, also gibt es die Flämische Gemeinschaft, die spricht Flämisch oder Niederländisch, dann gibt es die Französische Gemeinschaft und dann gibt es nicht die Deutsche Gemeinschaft, sondern die deutschsprachige Gemeinschaft. Das ist also dieser kleinste Teil, Ostbelgien nennt man es auch, da bei Aachen und das ist eine eigene Sprachgemeinschaft und genau das sind auch die Wahlkreise fürs Europaparlament, sodass, also die Flamen haben in Belgien 13 Sitze, die französischen, also französisch, nicht französischsprachigen, sondern französischen haben 8 und die deutschsprachige Gemeinschaft, das ist der kleinste Wahlkreis Europas mit einem, ja, was weiß ich, 50.000 Einwohnern ungefähr und die haben einen einzigen Sitz, das heißt, das ist der einzige Sitz, der nicht proportional vergeben wird, sondern den kann nur einer gewinnen. Und es gibt allerdings in Belgien dann auch noch die Regionen und da gibt es halt auch 3, die sind aber nicht deckungsgleich. Da gibt es nämlich Flandern, Das ist im Grunde alles, also der nördliche Teil minus Brüssel. Dann gibt es die Wallonie, das ist der französischsprachige Teil plus der deutschsprachige Teil.
Und dann also das ist einmal in der Geschichte umgekehrt gelaufen. Dass die Franzosen die Deutschen übernommen haben.
Ja, so. Also die Wallonie ist halt alles komplett. Und dann gibt es noch die Hauptstadtregion Brüssel. Und also es ist sogar schon mal eine Regierung geplatzt oder eine Regierungsbildung geplatzt, um die Frage nach dem, wie genau der Wahlkreis Brüssel zugeschnitten ist. Weil das wirklich, okay. Das ist total identitär. Also da sagt man, ja, die sollen einfach ihre Identität quasi nicht verlieren, die Flamen und Wallonen. Also die sind ja auch, würden sich am liebsten trennen. Der einzige echte Belgier, der existiert, ist ja der König. Alle genau. Anderen sind ja entweder Flamen, Wallonen oder halt, oder auch, ja,
diese paar Deutschsprachigen. Da ist ja die Frage, ob die sich sozusagen dann jeweils den Mutterländern anschließen würden oder ob die dann nochmal eigene Staaten gründen würden.
Hätte ich nichts dagegen, aber ich glaube, die Ostbelgier haben was dagegen. Also die Deutschsprachigen, die wollen auf gar keinen Fall zu Deutschland. Aber es ist ein spannendes Land und diese parlamentarischen, also wenn zum Beispiel EU-Verträge ratifiziert werden müssen. In Deutschland ist es ja Bundestag und Bundesrat müssen zustimmen, aber in Belgien zum Beispiel gibt es halt also der Senat und das Abgeordnetenhaus und dann müssen noch die Parlamente der einzelnen Gemeinschaften und der Regionen, also die werden auch nicht alle, also da machen wir auch mal eine Sonderfolge zu, sozusagen, wer da wie gewählt wird oder manchmal werden auch nur die rausgeschickt, zum Beispiel in der Wallonie werden die Deutschsprachigen rausgeschickt, wenn es um die Französischsprachigen geht. Das ist wirklich ein absurdes Konstrukt, aber es scheint zu funktionieren. Also die Belgier sind sehr spannend. In Italien gibt es 5 Wahlkreise, also hauptsächlich geografisch, Nordost, Nordwest, Mitte und Süd und die Inseln. Und in Polen gibt es sogar 13 Wahlkreise. Die sind nicht identisch mit den Woiwodschaften, das sind ja 16, aber also es gibt aber eine nationale Oberverteilung, aber sozusagen die Wahlkreise sind getrennt voneinander. Also so.
Also da sind die 4 Länder, die es anders machen,
alle anderen haben nur einen Wahlkreis. Also es ist denkbar einfach. In Deutschland haben wir ja auch nur eine Stimme. In Italien ist es allerdings, ich habe eine Bekannte, die in Italien wohnt und die, also schon sehr lange, und die bemüht sich jedes Mal um das Wahlrecht dort, also ihre Wahlunterlagen. Man darf ja als Deutsche dort wählen. Und die hat es noch nie gekriegt, also das wird einfach ihr nicht zugeschickt. Die meldet sich dann nochmal da, geht zum Amt oder so und dann sagt sie, beim nächsten Mal wähle ich in der deutschen Botschaft, weil dann zählt die Stimme zwar für die deutschen Sitze, aber das kriegt man dann einfacher. Also man hat, ich weiß nicht, so geht es bestimmt vielen in Italien, dass denen einfach das Wahlrecht vorenthalten wird. Also das ist wirklich fragwürdig. Und in Italien gibt es dann tatsächlich noch ein paar andere Besonderheiten. Also man kreuzt entweder eine Parteiliste an, da gibt es einen schönen Wahlzettel, wo dann auch so die Symbole der Parteien, das ist nicht so langweilig wie SPD oder CDU, sondern das sind dann wirklich so wie so ein Button, wo lauter kleine Symbolchen drauf sind und was weiß ich.
Ach, süß.
Oder Fratelli d'Italia, dann das Parteisymbol und dann drunter Giorgia Meloni, dass die letzten Deppen auch wissen, wer das ist.
Genau.
Und bei Forza Italia steht sogar Berlusconi noch drunter. Der ist ja bekanntlich, oder Teile von ihm sind ja mit 86 Jahren gestorben letztes Jahr. Und also das Parteisymbol entweder ankreuzen oder man kann auch Namen draufschreiben, bis zu 3. Die müssen allerdings, und da staunt man, in Italien müssen die geschlechtergerecht verteilt werden. Das heißt, man darf nicht 3 Männer oder 3 Frauen ankreuzen. Draufschreiben, also es gibt die Namen sind nicht gedruckt, sondern die muss man selber draufschreiben, sondern mindestens eine Frau und ein Mann, wenn man von diesen 3 oder 2 Stimmen Gebrauch macht. Wenn man nur eine Person draufschreibt, ist es halt egal. Und
da muss es eine Transperson sein.
Ja, so, genau. Und ich stelle mir jetzt vor, wenn auf dem Wahlzettel, also auf dem Listenzettel irgendwo steht, da tritt ein italienischer Mann namens Andrea an und eine deutsche Frau namens Andrea. Ja, also es wird tatsächlich auch nicht auf den Veröffentlichungen mit dazu gesagt, obwohl es ja sozusagen wichtig ist für den Wahlvorgang selber. Und dazu ist, dass man also ganz korrekt die Namen auch schreiben muss, sonst könnten die Wahlauszähler sagen, nee, also da steht ja jetzt nicht, stehen ja jetzt nicht alle 10 Vornamen. Also wenn Gutenberg antreten würde, müssten 10 Vornamen dahin geschrieben werden. Oder Es gibt auch, also wenn man sich da anmeldet als Kandidatin, dann kann man sagen, so, ich will so genannt werden. Zum Beispiel Giorgia Meloni tritt ja auch an, bekanntlich wird, oder das ist auch in Italien treten mehrere Parteiführer an, ohne das Mandat annehmen zu wollen. Also sie genau. tritt, und sie tritt sogar in allen 5 Wahlkreisen an als Spitzenkandidatin.
Wow. Einfach nur, um Stimmen zu ziehen.
Ja klar. Und sie sagt auch, also wenn man sich dieses Kandidatenregister anguckt, dann steht da Meloni Giorgia, also Nachname, Vorname, Detta, also genannt, Giorgia. Also man kann auch einfach nur Giorgia reinschreiben. Da okay. haben dann die anderen Giorgias, die auch Kandidatin sind, Pech. Dass sie genau. Das nicht rechtzeitig angemeldet haben. Also man darf beim Wahlleiter quasi anmelden, wie man genannt werden will. Und es gibt eine Kandidatin, die habe ich gefunden, die heißt Silvia Sardone und die hat dann geschrieben, Detta Nardone, Detta Sardoni. Also selbst wenn die Leute zu blöd sind, den Namen zu schreiben, sagt man, wie wird denn mein Name, also jeder kriegt ja Post für irgendjemanden, der man manchmal selber nicht ist.
Ja.
Also was weiß ich, Sebastian, was hast denn du für Post schon mal gekriegt an dich?
Hengstenberg.
Hengstenberg, ich genau. Ja. So, und das könntest du auf in deine Kandidatur mit reinschreiben und jeder, der Hengstenberg schreibt, meint dann auch dich. Und alles andere ist eben abhängig von der Gunst der Auszählenden, was tatsächlich eine, aber es ist komplett absurd und anscheinend gibt es ja auch so, es gibt so Werbespots und die rechten Parteien sind dann natürlich sehr viel, sagen wir mal, skrupelloser. Und es gibt einen Werbespot von Forza Italia, wie der Außenminister, der tritt auch an, Tajani, immerhin, der saß ja mal im Europaparlament, war auch Präsident, aber jetzt ist er Außenminister, will gar nicht zurück nach Straßburg. Und der hat einen Spot laufen, wo einfach nur, wo jemand ins Wahllokal geht und deutlich diesen Wahlzettel nimmt, da steht Forza Italia und da schreibt er einfach Tajani daneben. Also sozusagen, da ist gar kein Inhalt im Wahlspot, sondern nur, so musst du's machen.
Da kann man mal sehen, was übermäßiger Spaghetti- und Olivenölkonsum so alles anrichten kann.
Also da können wir Deutsche noch froh sein, dass bei uns das ist sozusagen, bei uns wird eine Berliner Wahl wiederholt wegen viel weniger, sage ich jetzt mal.
Das ist richtig.
Okay, also die Länder haben eben Besonderheiten. Es gibt tatsächlich, es ist erlaubt, auch laut EU ist es erlaubt, die europäischen Parteien auf diese Wahlzettel mit drauf zu drucken. Aber in Deutschland zum Beispiel passiert das nicht. Also man könnte jetzt sagen, CDU, in Klammern EVP. Das
ja, da ist es ja relativ eindeutig, aber ich verstehe das schon, weil es gibt ja zum Beispiel allein 15.000 verschiedene rechte Fraktionen im Europaparlament. Und wir wissen ja zum Beispiel nicht, wenn die AfD jetzt aus der, wie heißt sie nicht Idee, doch Idee, ja, ist ja jetzt raus, oder wird sie rausfliegen, also sie ist ja noch drin, aber wird wohl ausgeschlossen.
Ja, dazu kommt ja noch, dass es durchaus, also die Parteifamilien, die gibt es ja, also die EVP ist ja nicht nur eine Fraktion, sondern sie ist ja auch eine Partei. Und Weber ist nicht nur Fraktionschef, sondern auch Parteichef. Und das ist natürlich schwierig. Also da kann man ja schon sagen, unabhängig davon, ob dann alle, die da auch in dieser Partei sind, auch später in die Fraktion aufgenommen werden oder noch zusätzliche, da kann man ja schon sagen, aktuell gehört sie dazu. Aber wie du sagst, die AfD war bis vor kurzem Mitglied der IED-Fraktion. Und dann war es, also das muss man sich wirklich vorstellen, die sind so unappetitlich, dass selbst die rechtesten Rechten aus dem EU-Parlament nichts mit denen zu tun haben wollen.
Ich habe jetzt gerade bloß aktuell gelesen, dass die AfD tatsächlich auf 14% abgesackt ist, was immer noch 3% mehr wären als bei der letzten Europawahl. Ja. Aber,
jetzt können Sie behaupten, wir haben dazu gewonnen, aber es ist natürlich verglichen mit dem, was Sie Anfang des Jahres hatten, nichts.
Ja, aber ich gebe ja sowieso nie was auf Umfragen. Wir sind auch nächste Woche gespannt.
So, ja, nee, aber tatsächlich, das mit diesem Ausschluss war deswegen interessant. Also da kommen wir am besten jetzt gleich dazu, zu den Fraktionen. Also es gibt bekanntlich, wie viel? 7 Fraktionen im EU-Parlament. Das sind also die Linken, dann die Sozialdemokraten, die Grünen, die Liberalen, die EVP, die Rechten und die noch weiter Rechten. Und dann gibt es die Fraktionslosen, die den Rechten zu rechts sind, also zum Beispiel Orbans Leute oder irgendwelche komplett, also was weiß ich, früher zum Beispiel die NPD war ja bis 2019 vertreten mit einem Sitz und die wollte auch niemand haben. Und tatsächlich, die AfD ist ja jetzt auch eine von diesen Fraktionslosen. Und eine Fraktion darf man dann bilden, wenn man 23 Abgeordnete mindestens hat. Das ist ja wirklich sehr leicht zu erreichen bei über 700. Und sie müssen aber aus 7 unterschiedlichen Staaten kommen. Und jetzt kommt es zum Tragen. eigentlich fast, also die großen Fraktionen, vor allem EVP, die hat, ist, da sind Leute aus allen Ländern vertreten, in der SPE und den Liberalen und den Grünen aus fast allen Ländern. Und tatsächlich diese ID-Fraktion, die hatte genau Leute aus 8 Ländern. Also da ist es schon ziemlich mutig, die AfD rauszuschmeißen. Ich meine, es sind ja jetzt keine Sitzungen, weder Plenum noch Ausschüsse mehr, sodass man auch gar nicht mehr, also, aber tatsächlich, wenn jetzt noch irgendeine Partei, zum Beispiel irgendein estländischer einzelner Rechtspopulist sagen würde, ich gehe jetzt da raus, dann wäre es keine
Fraktion. Die ihren Fraktionsstatus verlieren.
Genau, also insofern war das, haben sie es halt vielleicht aus dem Grund nicht während der Wahlperiode gemacht. Also das muss man eben auch immer dazu wissen, es ist gefährlich und tatsächlich, die Statuten waren auch interessant von dieser ID-Fraktion. Also jede Fraktion gibt sich ja Statuten und dann sagen sie, was passiert, wie kann jemand rausfliegen. Und das war in dem Fall so, das musste nicht die Fraktion als Gesamtheit beschließen, sondern nur die Delegationen. Also da hatte jede Delegation eine Stimme. Und jetzt muss ich mal selber gucken, jetzt habe ich hier meinen ganzen Wust. Also, die haben tatsächlich irgendjemand war nicht da. Es gab so ein Umlaufverfahren, es war auch gar keine Versammlung oder so. Und es haben 4 Delegationen für den Ausschluss gestimmt und 2 dagegen. Und oder 3 dagegen. Die AfD auch und die FPÖ natürlich und noch eine andere. Und der 4. war nicht da. Das heißt, es war wirklich ein extrem knappes Ergebnis. Trotzdem sind die draußen. Wenn es nach Köpfen gegangen wäre, also wobei Kopf in dem bei Rechtspopulisten so ein hartes Wort ist, aber wenn es nach Köpfen gegangen wäre, hätten natürlich die Italiener, also die Lega und Rassemblement National aus Frankreich, hätten natürlich die große Mehrheit gehabt gegen die AfD, weil das sind die Rechtspopulisten, die halt irgendwie regieren oder regieren wollen und sagen, das tut uns nicht gut. Außerdem, die SS hat auch selbst in unserer Kundschaft, wir sind zwar Mussolini-Fans, aber in unserer Kundschaft hat die SS auch Schrecken hinterlassen und deswegen wollen wir eigentlich nicht, dass jemand die verharmlost.
Okay.
So, also das zu dieser Geschichte mit der AfD ist natürlich jetzt, die AfD wurde ja gar nicht komplett ausgeschlossen, sondern von 11 ursprünglich Gewählten sind ja überhaupt nur noch 7 Personen in der AfD drin. Alle anderen sind ja auch schon raus. So, dann, aber es ist interessant, die Parteien oder Fraktionen, welche Fraktionen von wem dominiert werden. Also es gibt ja die EVP, da ist mit Abstand die...
Sie haben alle Parteien, alle Fraktionen von den Deutschen. Nein, Entschuldigung. Ich habe ja früher immer gesagt, oder das ist natürlich Satire, ja, ist die EU ist ja die Rache Deutschland für den verlorenen Zweiten Weltkrieg.
Ja, aber, so aber ist es ja ist nicht. Natürlich die Anzahl der Leute oder die Anzahl der Wähler oder die, was weiß ich. Also die EVP wird deutlich dominiert von der CDU. Die CSU hat dann natürlich auch nochmal zusätzlich, also und die zweit- und drittstärksten sind die aus Polen, also die Bürgerplattform und aus Spanien, die Volkspartei. Dann die sogenannte Progressive Allianz der Sozialisten und Demokraten, also die Sozialdemokraten, die werden dominiert tatsächlich von den Spaniern, die haben damals ein sehr gutes Ergebnis gehabt, 21 Leute und danach kommen die Italiener, Partito Democratico mit 19 und 16 von der SPD. Also da sind die Deutschen tatsächlich nur auf Platz 3. Dann die Renew Europe, also hießen früher Allianz der Liberalen und Demokraten. Also die Liberalen, die werden dominiert von den Franzosen und von den Spaniern. Also auch nicht, die deutsche FDP war ja auch nicht so besonders stark. Dann die EKR, also Europäische Konservative und Reformer, die werden quasi komplett dominiert von den Polen, Peace-Partei. Die Fratelli, also die von Giorgia Meloni, die sind da auch Teil, aber die haben bei der letzten Wahl nicht gut abgeschnitten. Das wird jetzt, wenn man jetzt quasi wählt, wird das möglicherweise die größte Delegation dort werden. Okay. Dann gibt es noch die Linken, die heißen Europäische Vereinigte Linke, / Nordische Grüne Linke. Also, ja, okay, kann man so machen. Das sind, die werden dominiert tatsächlich von der Syriza aus Griechenland, die ja damals Regierungspartei waren und sehr stark abschnitten und von der deutschen und französischen Linken. Also, aber das ist ja sowieso eine kleine Fraktion. Und die Grünen, Grüne-Europäische Freie Allianz, da sind dann auch sowas wie die Katalonen dabei, früher die Schotten oder die, also Leute, die eben quasi linksseparatistisch sind, sind bei den Grünen mit dabei und da sind die deutschen Grünen mit Abstand mit 21 Leuten die stärksten. Und die Franzosen auf Platz 2. Und die ID-Fraktion tatsächlich wird geleitet von, hatte ich schon gesagt, von der Lega und von der vom Rassemblement. Und die bei den Fraktionslosen sind die größten Delegationen Fidesz und noch größer sogar aus Italien die Fünf-Sterne-Bewegung, die sie auch ziemlich, die haben auf ihrem Parteisymbol Pace, also das könnte man sagen, das ist die Wagenknecht Italiens und sind aber auch, ich weiß nicht, ob die, für die interessiert sich, glaube ich, jetzt nicht mehr so viel. Also da wird, die werden abkacken. So, so viel zur Statistik.
Sehr gern.
Und wollen wir mal zur Prognose kommen? Zu deiner Prognose. Mich interessiert jetzt, wie du abstimmst und wir verlosen am Ende etwas unter uns. Wir wetten.
Hast du da Bock drauf? Also du willst jetzt von mir die genaue Zusammensetzung des Europaparlaments haben, oder was?
Nein, sagen wir mal in Deutschland. Also wir sind ja beide Wahlhelfer, wir werden ja uns da dann auch intensiv auch danach mit dem deutschen Ergebnis befassen.
Naja, ich sauge ja quasi täglich Umfragen in mich auf und so und gucke mal. Also die CDU wird natürlich, oder die Union, wird natürlich mit Abstand die stärkste Kraft werden. Ich denke, dass die 30% durchaus in greifbarer Nähe sind. Die Europawahl ist ja ist ja diese Woche Sonntag, also vom Ausstrahlungsdatum dieser Sendung in 5 Tagen.
Ja.
Bis dahin hat die AfD ja noch Zeit für ungefähr 17 Skandale. Was ich stark hoffe.
Das stimmt.
Ja. Wie gesagt, die aktuelle Umfrage liegt bei 14%.
Mhm.
Das wird Stand jetzt vermutlich etwas mehr.
Mhm.
Ja, so 15. Also ich denke, die AfD wird als zweitstärkste deutsche Kraft in den Deutschen Bundestag einziehen.
Mhm.
14-15%. Dann die SPD, dann die Grünen. Wobei ja, muss man ja tatsächlich sagen, die Grünen waren ja die erste wirkliche europäische Partei. Mhm. Und gerade was Europathemen betrifft, sind die Grünen natürlich traditionell immer so ein bisschen stärker als bei Bundestags- und gerade bei Landtagswahlen, gerade bei uns im Osten.
Ja.
Aber ich rechne, also sagen wir mal, Grüne, AfD, SPD irgendwie auf Platz 2, um die 14-15%. Grünen vielleicht dann doch weniger, zumindest in Deutschland. FDP, Linke, naja, sagen wir erstmal FDP. Auf jeden Fall einstellig, definitiv. 8, 9, vielleicht doch nur 5, ich habe keine Ahnung.
Also in Umfragen stehen sie bei 4 sogar.
Sogar nur bei 4. Linkspartei auch unter ferner liefen, 3-4%, weiß ich nicht. Und das Projekt Sarah Wagenknecht wird vielleicht 7, keine Ahnung. So grob würde ich das jetzt sagen. Ich weiß gar nicht, weißt du, ob Sonneborn nochmal antritt?
Für die Partei, also Satirepartei, der tritt nochmal an.
Also dritte Legislatur jetzt?
Ja, ja.
Also er wird, wenn er es schafft, knapp schaffen?
Ja, also das ist ja nun der unwichtigste von allen. Also es gibt es gab im aktuellen EU-Parlament gibt es ja 14 deutsche Parteien, von insgesamt ja über 200, aber also die Deutschen sind die Parteien quasi Europameister, weil wir so ein großes Land sind und weil bei uns halt wirklich weniger als 1% ausreichen würde für einen Sitz. Deswegen also, ich stimme dir ähnlich zu. Ich würde allerdings sagen, dass die AfD auf Kosten des das BSW auf Kosten der AfD stärker wird, sodass.
Naja, also.
Weil
das
ja
auch
im Grunde das gleiche Klientel ist. Haben wir ja schon oft
drüber
geredet.
Das stimmt nicht. Das ist tatsächlich so, wenn du nach Thüringen guckst zum Beispiel, ja, hat das BSW Umfragewerte von bis zu 17%. Das schadet aber nicht der AfD. Die liegt
sondern
trotzdem
SPD
weiter bei
und Linkspartei.
SPD, Grünen, Linkspartei, FDP, CDU.
Also auch so alle.
Das BSW zieht bei allen anderen etablierten Parteien ab, aber nicht bei der AfD. Also oder wenig, 5%, glaube ich, 5% maximal.
Also irgendwohin müssen ja diese frustrierten AfDler oder diese AfDler, die sagen, okay, wenn jetzt hier noch die SS ins Spiel kommt und diese China- und Russland-Geschichte und Peter Büstron, Das war ja der das Bargeld aus Russland genommen hat und sich dann beschwert hat, dass er mit 200-Euro-Scheinen nicht an der Tanke bezahlen kann. Nächstes Mal muss das Schmiergeld also kleiner gestückelt sein. Da kam jetzt raus, in München hat er wohl eine Wohnung auf seinen Namen, wo ein vorbestrafter Flüchtling drin wohnt. Also ich meine, das könntest du dir nicht ausdenken, oder? Er sagt, ja, ich habe die Wohnung gemietet und ich konnte da bisher nicht einziehen, weil der da noch nicht raus ist. Also das ist halt wieder
natürlich.
So. Natürlich. Es wird ja auch sich einfach klären lassen, ob das so war oder nicht. Also vielleicht sollte man darüber nachdenken, bevor man es behauptet. Aber also, da, wie du sagst, da kommt vielleicht noch ein bisschen was. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese paar Leute, diese, sagen wir mal, 5, 6, 7%, die AfD jetzt definitiv verloren hat in den Umfragen, die müssen ja dann doch sagen, okay, wir wollen ja was Ähnliches. Also wir verachten quasi die Wahrheit, wir verachten die Ukraine, wir wollen die einfachen Antworten. Ja, wo sollen die hingehen? Und ich glaube schon, dass das BSW also eine Art Überraschungserfolg erleben wird im Sinne von, sagen wir mal, 9, vielleicht sogar 10%.
Und dann auf Kosten der AfD, meinst du?
Ja, zumindest, dass die AfD vielleicht auf 13 kommt und BSW auf 10. So würde ich mich jetzt festlegen.
Okay, ich hoffe, du hast das alles notiert, weil wir das sozusagen
in bei den
übernächsten regulären Folge. Ach, nein, nee, Quatsch. Nein, wir werden natürlich eine Europawahl-Nachbesprechungsfolge werden wir am Montag machen. Die wird dann vermutlich auch etwas länger.
Bei den anderen Parteien stimme ich dir überein, da brauchen wir nicht zu wetten, aber wir sagen jetzt mal AfD und BSW, das wird sozusagen zwischen uns der Battle sein. Und,
genau.
Und was setzen wir ein? Eine Sonderfolge. Nein, Scherz.
Nein, wir setzen gar nichts ein. Es geht darum, wer recht hat.
Ja.
Und das wechselt ja bei uns auch immer mal wieder gern. So, Timmann.
Gut, ich habe noch ein paar interessante Abgeordnete.
Dann bitte.
Also einer tritt nicht mehr an, beziehungsweise hat auch sein Mandat zurückgegeben, Jozsef Szájer aus Ungarn. Du erinnerst dich vielleicht, da war gerade der zweite Lockdown. Der war, also das ist so ein Fidesz-Typ, also so ein homophober Typ, und der hat sich dabei erwischen lassen, wie er auf einer in Brüssel auf einer schwulen Orgie oder was auch immer teilgenommen hat, und das war ihm so peinlich, dass er aus dem Fenster also quasi die Polizei, also oder das war nicht nur, also das, ich meine, es gab schon Gründe, warum die Polizei dann auch kam. Es reicht ja nicht, schwul zu sein, aber da war dann noch irgendwas anderes, Koks wahrscheinlich. Und er ist durchs Fenster geflüchtet. Hashtag Knotenwanderung. Wow.
So.
Ja, und der ist leider nicht mehr dabei. Schade, schade, schade. Was aber für tolle Leute dabei ist, sind, was haben wir noch so für Abgeordnete? Also es gibt natürlich die Spitzenkandidaten, also bis auf Ursula von der Leyen wollen ja auch alle Spitzenkandidaten tatsächlich ins Parlament. Es ist halt so, dass es gibt ja die Trennung von Amt und Mandat. Also man kann nicht Kommissionspräsidentin sein, wenn man im Parlament sitzt. Und deswegen, also ich finde es auch nicht unehrlich von der Leyen, dass sie da sozusagen nicht kandidiert, weil die anderen würden ja auch ihr Mandat zurückgeben, wenn sie gewinnen würden. Aber bei Terry Reintke ist mir noch aufgefallen, das ist ja die deutsche Spitzenkandidatin, die hat sich in dem grünen Magazin schon Ende letzten Jahres, Mitgliedermagazin dann so genannt, also bla bla bla, das habe ich alles gemacht, ich sitze seit dann und dann im Parlament, und wurde 2017 ausgezeichnet als Person des Jahres des Time Magazine mit der MeToo-Bewegung. Wo man denkt, ja, also okay, die MeToo-Bewegung war Person des Jahres. Aber jetzt ist es jetzt so, dass jede Person, die einmal MeToo getwittert hat, plötzlich Person des Jahres ist. Also fand ich ein bisschen, es war zwar in der dritten Person geschrieben, aber jeder weiß, dass man natürlich solche Beschreibungen über sich selber verfasst. Aber interessanterweise, ich lese ja auch, so wie du die Volksstimme liest, lese ich den Cicero. Das ist wirklich teilweise schwer zu ertragen. Und die haben ein Porträt über die geschrieben. Und das Einzige, was tatsächlich unkritisch übernommen wurde, ohne dass man darüber was sagte, war genau dieses, dass sie Person des Jahres war. Wo ich denke, ausgerechnet der Cicero, der die Grünen einfach verachtet, der hätte doch wenigstens, also alles andere ist dann wieder auch sozusagen, ist sie runtergeschrieben worden. Aber ausgerechnet in dem Punkt hätten sie doch tatsächlich mal korrigieren können, naja.
Genau.
Aber immerhin ist, ansonsten habe ich ja über die noch nichts groß negativ gehört, dann kann man das machen. Ansonsten natürlich, die Linkspartei stellt zwei Parteilose als Spitzenkandidaten auf. Carola Rakete, von der ich jetzt gehört habe, dass sie auch beim Thema Waffenlieferungen in die Ukraine quasi entgegen der Parteilinie für Waffenlieferungen ist, also in der Minderheit. Das wird vielleicht auch nicht allen gefallen. Und der sogenannte Armenarzt Gerhard Traber, das ist auch parteilos und Spitzenkandidat. Wobei auf Platz 1 der Bundesliste steht tatsächlich der Bundesvorsitzende Martin Schirdewan. Also das heißt, die beiden sind nur Platz 2 und 3, sind aber offiziell Spitzenkandidaten. Aber der Schirdewan muss ja auch irgendwie versorgt werden. Das ist ja echt auch so ein bisschen so ein Verein, wo man denkt, ja, macht doch irgendeiner mal den Deckel zu. Naja, aber es ist halt tragisch, weil die Linkspartei natürlich... haben wir ja auch schon öfter darüber gesprochen, der vernünftigere Teil der Linkspartei ist da geblieben, aber es sind eben die mit dem wenigeren Erfolg.
Das wird man alles sehen.
Wird man.
Da wird es irgendwann, wahrscheinlich 2046, den großen Vereinigungsparteitag zwischen Bündnis Sahra-Wagenknecht und der Linkspartei geben. Und dann,
genau, und was es auch
dann noch ist es die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands und wir sind alle wieder glücklich.
Was es auch noch gibt, also in Polen ist es auch üblich, also wie ich hatte gesagt, in Italien werden die ganzen Minister, die ganzen Promis da auf die Listen gesetzt, ohne dass sie da auch gewählt werden wollen. In Polen ist es umgekehrt. Also wir haben, es gibt Mariusz Kamiński, der Ex-Innenminister, der auch verurteilt wurde. Und dann gab es ja Anfang des Jahres so Szenen, dass der im Präsidentenpalast verhaftet wurde, weil er zu seinem Freund Duda einfach flüchten wollte und es hat nicht geklappt. Der ist jetzt aber inzwischen regulär begnadigt worden, natürlich von ihm. Und um weitere Immunität zu genießen, weil er sein Parlamentsmandat hat er ja verloren, es wurde ihm entzogen und jetzt kandidiert er natürlich fürs Europaparlament. Und tatsächlich, in Polen hat die höchste Promi-Dichte auch schon immer gehabt unter den Abgeordneten. Also das sind zurzeit, glaube ich, mindestens 6 ehemalige. Also zurzeit sind tatsächlich 6 ehemalige Ministerpräsidenten. Gut, in Polen wechselt das auch jede Woche. Sind Teil der polnischen EU-Parlamentsdelegation. Das ist, also in Polen nimmt sozusagen die EU noch ernst, aber auch eben als Hafen für vorbestrafte Minister. So, und dann gibt es noch, finde ich noch interessant, ist Lena Schilling aus Österreich, die Grünen-Spitzenkandidatin, auch parteilos. Und man muss ehrlich sagen, die Parteilosen sind nicht die besten Kantonisten, weil sie eben nicht rausgeschmissen werden können aus der Partei, wenn irgendwas passiert. Und diese Lena Schilling ist 23 Jahre, könnte man sagen, ach toll, junge Frau. Und so kam die eben auch nach oben. Und jetzt, das stand neulich im Spiegel, eine längere Geschichte, dass einfach, also das ist so eine, auch Hashtag MeToo, aber die sagt eigentlich immer Hashtag MeToo, weil es funktioniert. Also wenn sie gegen jemanden was hat, dann ist es plötzlich MeToo, hat er mich irgendwie belästigt oder was. Da geht sie zwar nicht zur Polizei, weil es nicht stattgefunden hat, aber sie streut Gerüchte. Und, genau. Und anscheinend ist das so, dass, also es muss ja viel passieren, dass so Gerüchtsgeschichten quasi in der Zeitung, also im Standard oder im Deutschen Spiegel, dann auch so groß gemacht werden. Aber anscheinend haben die Journalisten wirklich mit dem ganzen Umfeld gesprochen und also scheinbar frühere befreundete Leute haben dann irgendwie über Umwege gehört. Also es gibt ein befreundetes Ehepaar, das über Umwege gehört hat, dass er sie schlägt und sie deswegen ihr Kind verloren hat. Also wow. Was nicht stimmt offensichtlich, das bestreiten die. Und es gibt noch eine Menge andere Geschichten, die dann wirklich, wo es einfach heißt, so, der muss weg. Dem oder auch die, also sie wird sowohl von Männern als auch von Frauen regelmäßig belästigt, laut ihrer Aussage oder laut ihrer Erzählungen. Und das ist natürlich alles ganz skurril, weil früher hätte man in so Seifenopern hätte man gesagt, das ist das Serienbiest, gell? Kennst du noch früher, die dann in der bei Verbotene Liebe oder so, das war dann so, oh, der Lehrer hat mich, oder Marienhof war das, der Lehrer hat mich angefasst und dann gab es natürlich Happy End, am Schluss verzeiht er ihr auch und so weiter, aber es ist einfach, stell mir vor, man kriegt diesen Vorwurf und man weiß, es war aber nichts und aber was soll man, also wie soll man denn beweisen, dass ich war und wenn man das sozusagen geschäftsmäßig auch extrem gewissenlos macht, dann ist halt schon die Frage, will man von so einer Person vertreten werden, die, genau. Also House of Cards letztlich, also einfach sich nach oben, nach oben drängt mit Intrigen, mit sozusagen Vernichtung von Existenzen oder von von Glaubwürdigkeit. Aber immerhin scheint es jetzt irgendwie gegen sie sich zu wenden.
Gut.
Ja. Aber sie ist halt Spitzenkandidatin, das heißt, sie wird auf jeden Fall reinkommen. Naja, so, auch, es ist nicht immer alles gerecht, kann man sagen.
Genau.
So, also, ich gucke mal meine Notizen an, aber ich glaube jetzt, ach nee, wir haben ja noch Kommunalwahlen, aber über die reden wir dann, wenn sie vorbei sind.
Genau.
Sind ja in 8 Bundesländern, das ist ja in Deutschland tatsächlich auch traditionell immer schon Kommunalwahltermin
gewesen. Wobei ich das immer lustig finde, das kann man dann auch nochmal dazu sagen, dass man immer Prozente von den Kommunalwahlen veröffentlicht, weil ja zum Beispiel bei uns in der Egener Mulde es total schwachsinnig ist, irgendwelche von Kommunalwahlen irgendwas abzulesen. Vielleicht in den größeren Städten, aber bei uns in der Egener Mulde zum Beispiel, wir haben nicht mal einen AfD-Ortsverband, wir haben 2 Grüne, ja. Wir haben so, wo du sagst, dass dieses ganze System ist hier so komplett verschoben, dass es total Blödsinn ist, irgendwelche bundesweiten Zahlen zu veröffentlichen.
Nee, landesweit. Also,
ja, aber es wird ja dann immer hochgerechnet auf Bundesebene, dass man sagt, oh, die CDU hat bei den Kommunalwahlen abgeräumt. Das ist Quatsch.
Naja, man kann es natürlich mit der letzten Wahl vergleichen. Das ist ja immer der Fall. Und dann ist es natürlich, klar, man kann jetzt jede Gemeinde einzeln betrachten. Dann gibt es ja auch gemeindespezifische Themen oder Skandale oder so. Aber es ist schon eine Messgröße zu sagen, die Partei hat jetzt landesweit 5 Prozentpunkte weniger.
Niemand wählt bei uns in der Egener Mulde eine Partei.
Ja, grundsätzlich, Kommunalwahlen haben ja auch keine Implikation auf die Bundeswahl, erst recht nicht, wenn parallel die Europawahl ist, aus der man viel mehr ablesen genau. kann, ist ja klar. Aber gut, ich wollte nur sagen, es gibt tatsächlich die einzigen 2 Länder, die bisher bei allen 10 Wahlen Kommunalwahl hatten, also seit 1979 sind Rheinland-Pfalz und das Saarland. Und in den 90er Jahren kamen dann noch nach und nach immer noch mehr ostdeutsche Länder hinzu und so, dass es jetzt quasi insgesamt 8 Bundesländer sind, darunter die 5 ostdeutschen und Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Und Thüringen ist allerdings, und Hamburg noch. Und Thüringen hatte allerdings vor 2 Wochen schon den ersten Wahlgang und es gibt ein paar Oberbürgermeister und Landräte, die jetzt in Thüringen auch noch am Sonntag gewählt werden. Also tatsächlich auch so eine gewisse Tradition hat natürlich damit zu tun, dass man die Wahlbeteiligung ankurbeln möchte. Genau. Ansonsten ist keine Wahl parallel. Vor 5 Jahren hatten wir ja Bremen noch dazu. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr, weil Bremen ja nur das einzige Land ist, was 4 Jahre hat. Die haben also letztes Jahr schon die neue Wahl gehabt. Europaweit gibt es noch Belgien und Bulgarien, die jetzt quasi mit dazukommen als Parlamentswahl. Und Kommunalwahlen gibt es auch in 6 Staaten, aber das soll uns ja auch nicht weiter groß interessieren. So, das war's. Vielen Dank, Sebastian, übrigens, dass du so lange dabei geblieben bist.
Alles gut. Du hattest was vorbereitet. Für mich quasi entspannte Zeit.
Ja, dann freue ich mich schon auf übermorgen, weil wir da wieder regulär zugange sind. Es ist ja auch einiges sonst passiert. Freuen wir uns drauf und dann danke ich dir. Bis dann. Schreibt uns bitte.
Ja, schreibt uns auch, wie ihr gewählt habt. Das würde uns interessieren. Bis dann.
Ciao.
An luke@hengstmanns.de oder hier unter der Folge. Bis Donnerstag, also übermorgen quasi. Tschüss.